Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Heute ist eine besondere Episode, denn diesmal werde ich gefragt. Und zwar von Andreas Giermeier. Vielleicht kennt er ihn ja, denn das ist der Interviewer schlechthin. Also ich kenne fast keine Persönlichkeit, die er nicht schon interviewt hat. Also doch Obama. Ich glaube, Obama hast du noch nicht gehabt, oder? Herzlich willkommen, lieber Andreas. Andreas übrigens aus Innsbruck. Ja.
Zugeschaltet aus Innsbruck. Und nein, weder Michelle noch Barack haben es bisher vor mein Mikro geschafft. Grüß dich, lieber Jens. Hi. Ja, ich habe tatsächlich die Freude, immer mal wieder ganz spannende Menschen vors Mikro zu kriegen. Und war ja mal gestartet mit Vera F. Birkenbiel. Also für die, die mich vielleicht jetzt nicht kennen, solltet ihr irgendwann auf YouTube Vera F. Birkenbiel gesehen haben, die Chance ist gut, dass es in meinem Kanal war. Und ich habe über 10 Jahre auch mit dir arbeiten dürfen und daher kennen Jens und ich uns auch schon aus der Zeit, ja. Und es ist sehr, sehr schön, heute wieder mal bei dir, mit dir zu sein und die 222. Episode und deine neue Freiheit zu feiern.
Ja, tatsächlich. Also das ist eine neue Periode, die bei mir angebrochen ist.
Ja, das ist, du warst ja, also die Schritte aus der, im Prinzip muss man sich vorstellen, das, was sich alle wünschen, verbeamtet und so, also da würde man ja sich nie rausbegeben und du hast aber parallel schon begonnen gehabt, gehen wir mal heute ja wirklich so ein bisschen down the memory lane, ja, also ein bisschen zurück und schauen uns mal an, wie ist denn diese ganze Selbstständigkeit überhaupt entstanden im Bereich des Lerntrainings. Wer waren da deine, war da die Vera Birkenbiel, die da reingemotipuliert hat oder warum überhaupt?
Nee, da war Vera noch nicht auf dem Plan, tatsächlich. Also eigentlich ging es ja schon viel, viel früher los. Also ich habe ja mit Lernmethoden irgendwie schon immer zu tun gehabt. Also selbst als ich angefangen hatte als Lehrer, und das ist ja nun vor 40 Jahren gewesen, da kam ein, also mein...
In den 80ern.
Ja, genau, also 84, also eigentlich 82 zählt offiziell, oh ja, und 84 dann aber die ersten Unterrichts.
Also Magnum und Knight Rider im Fernsehen.
Ja, genau, das war die Zeit, ja. Und da hatte ich einen Fachberater in Erdkunde und der war schon in den... Also auf mich aufmerksam geworden, also schon in den ersten 2 Jahren, der macht irgendwie einen anderen Unterricht. Also irgendwas ist da anders. Und er nahm mich dann zur Seite und sagte, Mensch, lieber Jens, sei doch mal so lieb und schreib mal eine pädagogische Lesung. Da habe ich 50 Mark für gekriegt. Ja, aber tatsächlich habe ich in dieser pädagogischen Lesung, das waren auch bestimmt so an die 50 Seiten, so viele Dinge schon aufschreiben können. Das ist mir da erst bewusst geworden, dass ich tatsächlich damals schon eine ganze Menge hatte. Und dann kam es wirklich so, dass ich also permanent dann nach Lernmethoden gesucht habe. Angefangen von Eselsbrücken, von irgendwoher Geschichte und sonst was. Und natürlich auch hauptsächlich für mein Fach, also Erdkunde in dem Fall. Naja, und dann lernt man dann auch die ersten Leute kennen. Also das war ja dann nach der Wende. Dann habe ich an Vera einen Brief geschrieben, einen ziemlich langen Brief. Da hatte ich nämlich tatsächlich dieses Stroh im Kopf von ihr irgendwie in den Händen gehabt. Fand das so genial. Ich sagte, wow, jetzt habe ich als alter DDR-Bürger jetzt endlich so die Möglichkeit, auch solche Bücher zu bekommen. Und dann habe ich ihr einen Brief geschrieben.
Nach Odelzhausen?
Ich denke schon, das muss ja Odelzhausen gewesen sein, klar. Ich glaube aber, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo sie wohnt. Ich habe an ihren Verlag geschrieben und der hat das dann an sie weitergeleitet.
Ach, Birkenbiel Media.
Sicherlich, bestimmt, ja. Genau.
Das war Wolfgang Lang damals und sie.
Ja. Und da gibt es ja diese berühmte Geschichte, also ich habe ihr ja auch damals schon ein wahrscheinlich total schreckliches Mindmap gezeichnet. Also so ein bisschen Zusammenfassung von ihrem Buch irgendwie so. Aber das war halt, weil ich damals schon ein bisschen anders aufgezeichnet hatte. Ja.
Ja, sie hat ja mit Clustern gearbeitet.
Genau, weil sie ja aus Amerika kam. Rico, ne? Ja. Ja, genau, genau. Sie war
und sozusagen die simplifizierte Version von Mindmapping und ein paar Geschichten, die es ein bisschen einfacher machen, dass man zum Beispiel jetzt bei Mindmap schreibst du ja plötzlich schräg und so, also ganz eigenartig. Das muss man dann fast drehen. Und Mindmaps haben den Nachteil für Nichtwissende. Also Mindmaps machen nur Sinn für den, der weiß, worum es geht. Nee. Also deine individuellen Assoziationen in der Regel notieren sollst.
Veto, 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 Veto. Seit Jens Vogt nicht mehr.
In der Version Jens Vogt nicht mehr. Da sprechen wir dann
darüber. Ja, okay.
Was ist passiert?
Genau, aber tatsächlich war Vera da nicht von angetan, wenn also ein Mindmap tatsächlich gedreht wird und dann von allen Seiten beschrieben ist und so. Da sieht
ja
dann keiner
sie durch. Mit der Orientierung, das war ja noch schlimmer.
Naja, und sie ja sowieso, ja. Ja, klar. Nee, aber da gab's ja diese Geschichte, wo ich dann plötzlich ins Sekretariat von meiner Schule geholt wurde. Ich hätte dann einen Anruf und das ist ganz wichtig. Und dann war Vera Birkenbier dran. Und dann hat sie mich maßgenommen und gesagt, was bilden Sie sich denn ein, hier mir so einen langen Brief zu schreiben und nicht die Telefonnummer. Ich kann doch nicht hier ständig recherchieren. Ich habe da, also dafür habe ich keine Zeit und das gibt's ja nicht. Und ich habe hier, und sie sagt, Moment mal, stopp. Sie sind Vera Birkenbier? Ja, natürlich, wer denn sonst? Okay, und dann habe ich also, sagen wir mal, Stellung genommen, bezogen. Okay, aber ich muss Ihnen tatsächlich sagen, also ich muss in 5 Minuten zum Unterricht. Ich habe hier, also Sie haben mir gerade in der Schule angerufen. Ja, Sie haben ja keine Privatnummer offensichtlich. Und sagt, nee, aber Sie haben tatsächlich die richtige Schule gefunden und also das tut mir sehr leid. Und er sagt, wann sind Sie heute zu Hause? Und sagt, na, ich denke 17 Uhr. Okay, ich rufe Sie da an. Und dann hat er schnell die Telefonnummer gegeben und dann knallte sie den Hörer auf. So ungefähr. Das war mein erstes Gespräch. Und dann am Nachmittag bin ich natürlich etwas schneller nach Hause gefahren. Und dann gab es das erste etwas längere Gespräch. Ich glaube, es ging so um die 2 bis 3 Stunden. Also.
Okay.
Ja, ja. Etwas. Also dann, sie war wirklich offensichtlich von meinem Brief also irgendwie angetan, dass ich also, dass es also auch im Osten engagierte Lehrer gibt. Ich hatte ja natürlich ein bisschen geschrieben, was ich alles so mache, dass ich eine kleine AG habe mit Lerntechniken oder Gedächtnistraining und sowas. Ja, und das war ja mehr oder weniger auch wirklich der Anfang. Das war noch nicht zu der Zeit, als ich eine Firma gegründet habe.
Wie ist es dann dazu gekommen? Also warum hast du denn, ich meine, warst du damals schon verheiratet? Also war das dann auch irgendwie aus dem heraus, dass du gesagt hast, wir brauchen mehr Geld oder irgendwas? Nee, ja, also, ich meine, es wäre doch, dass man sagt, okay, neue Kinder und weiß ich was, ja. Und das Lehrergehalt reicht nicht, weil die Frau jetzt derzeit nicht arbeiten, whatever. Ja, nee. Rechnen über Realitäten.
Ja, ja, okay, aber tatsächlich ist es nicht so gewesen, dass es wegen Geld war, das war nie der Grund. Also das, wenn man denn die ersten Jahresumsätze gesehen hat, dann wäre das also sehr, sehr erdend gewesen. Sagen wir mal so. Nee, also tatsächlich hatte ich...
Die Gründung, fragen wir mal so, in welchem Jahr?
Das war 2006.
2000. Ah, dann doch erst.
Ja, 2006.
20 Jahre später.
Ja, na klar. Also das hat sich ja ewig hingebt. Das war nämlich auch tatsächlich.
Wann hast du die Vera zum ersten Mal? Also wann war das Telefonat?
Das müsste so dann so um.
Anfang der 90er.
Ja, na klar. Also vielleicht 92, 93.
Und habt ihr euch dann häufiger getroffen auch?
Also nee, gar nicht. Nein. Es verlief irgendwie doch tatsächlich so ein bisschen im Sande. Also ich beobachtete sie natürlich, hatte mir zu dem Zeitpunkt noch kein Seminar geleistet. Das war für mich
auch. Die waren ja auch nicht gerade günstig.
Ja, eben drum. Und das fand ich, also ich hatte erst mal geguckt, wo gibt's denn sowas? Und sah, oh, das ist doch ein bisschen, so viel Westgeld habe ich noch nicht. Da muss man erstmal, wir haben ja wirklich als Lehrer relativ wenig verdient. Also tatsächlich haben ja die Ostlehrer ganz anders verdient als die Westlehrer. Und da war also sowas zum Beispiel wirklich noch nicht drin. Und ich habe gedacht, ach, ich mache erstmal noch ein paar Seminare zu kleinen Preisen. Und wenn das also einigermaßen voll ist, das Budget, dann kann ich mir ja mal ein echtes Seminar leisten mit solchen Leuten wie Vera und so. Es kam dann aber trotzdem doch deutlich später. Genau. Aber wo du gefragt hast, also wie es dann tatsächlich dazu gekommen ist, also durch diese ganze Aktion mit den AGs und ja, ich hatte ja auch einen Verein gegründet, die Wood Street Giants. Das war zum Beispiel auch wieder so eine Sache. Also die Giants, das ist ein Basketballverein oder sagen wir mal ein Sportverein, der auch ziemlich groß wurde. Also wir hatten dann, das war ja ein Schulsportverein, aber immerhin hatten wir 300 Mitglieder. Und meine Kollegen jammerten dann immer, ja, und du mit deinem Sport immer. Und wenn wir aber jetzt mit unseren Lernsachen kommen, dann vernachlässigst du das. Und so ungefähr, das wurde mehr oder weniger nachgesagt, was aber total falsch war, weil ich hatte ja sowieso schon einen anderen Unterricht. Aber ich sagte, na, das lasse ich mir nicht bieten. Also ich gründe jetzt einfach eine AG innerhalb des Vereins, also die hieß dann Gehirnjogging. Und habe möglichst viele von meinen Sportlern damit reingenommen, sodass die dann, also die Supersportler, denn die dann an Wettkämpfen teilnahmen und so weiter, auch gleichzeitig noch die besseren Schüler waren. Und dann endeten sozusagen die Kritiken, denn jetzt waren meine plötzlich besser als ihre, die also sowohl nicht so gut im Sport waren, aber auch im Lerntechnischen nicht so gut. Und in dieser Zeit, da sind ganz viele Dinge entstanden schon, unter anderem auch diese Almut-Technik, diese Gedächtnistechnik und natürlich auch Mindmaps und als dann, naja, sagen wir mal schon, Spidolino, erstes Spidolino-Spiel, das da war, dachte ich, ach, eigentlich will ich das auch verkaufen, also jetzt nicht unbedingt, um damit ganz viel Geld zu machen, sondern einfach, um das unter die Leute zu bringen, also und da kannst du das ja nicht so ohne weiteres, sag hier unter der Hand oder so, dann wird nachher Schwarzgeld oder keine Ahnung, ich sag, das sollte immer auf legalem Weg gehen. Und dann blieb ja eigentlich nichts weiter übrig, als das Gewerk anzumelden, also Gewerbe. Und das hat 23 Euro gekostet oder 23 Mark damals, glaube ich. Und dann war es das. Dann war ich plötzlich Inhaber einer Firma. Also ich würde zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen Unternehmer. Aber ich hatte halt eine Firma, die nannte sich auch noch gar nicht Akademie, sondern Lernwerkstatt. Lernwerkstatt Vogt.
Mhm. In der Zeit haben wir uns kennengelernt.
Ja, ganz genau. Also wir kennen uns wirklich schon echt lang.
Den kann ich mich erinnern an die Lernwerkstatt.
Ja, genau. Und das war aber dann die Zeit, wo ganz viele plötzlich auch Lernwerkstätten hatten, alle möglichen. Magdalena Kuntermann hatte auch eine Lernwerkstatt. Aber das wäre ja auch noch ganz gut gewesen. Also Magdalena Kuntermann, für diejenigen, die jetzt zuhören, also das ist auch eine Birkenbielerin von der ersten Stunde an eigentlich, könnte man sagen. Und dann hatten plötzlich aber ganz viele Schulen Lernwerkstätten. Und die hatten einen relativ schlechten Ruf, denn das waren die, wo die unmotivierten Schüler abgesondert wurden. Die gehen in die Lernwerkstatt. Dann sollen
Nachhilfe.
Ja, mehr oder weniger so Nachhilfe und so weiter. Und er sagte, das sind wir nicht. Also wir müssen uns da irgendwie mal neu positionieren. Und in dem Moment, als wir dann angefangen haben, aber auch Leute auszubilden, anfangs erstmal Schülercoaches und später dann die Learn-to-Learn-Trainer, da haben wir gesagt, nee, also das ist auf keinen Fall mehr Lernwerkstatt. Und dann war die Frage, wie wollen wir uns nennen, Institut oder Akademie? Und dann, als meine Anne dazu stieß, dann waren wir dann Akademie für Lernmethoden.
Spannend, spannend. Und du hast ja schon im Nebensatz irgendwie erwähnt, dass du die Techniken weiterentwickelt hast. Also was waren denn die Basistechniken und was ist dann das, was du dazu die Enhanced Version, weil es gibt da ja draußen am Markt ja so einige, die irgendwelche Gedächtnispaläste haben, die Mega Memory anbieten. Du hast ja auch in deinem Kongress schon unter anderem den Markus Hofmann zu Gast gehabt und Nikolai Konrad. Da gibt es einfach eine Menge an Leuten da draußen, die ähnliche Systeme haben. Was ist jetzt bei dir anders oder vielleicht sogar besser?
Natürlich besser. Nee, aber tatsächlich habe ich Also noch vor meiner Lehrerzeit, also sogar noch vor, nee, eigentlich in der Armeezeit, als ich Langeweile hatte, da habe ich mir das erste Mal die 100er-Liste also besorgt, also das war die Major-Liste. Zu DDR-Zeiten hieß die aber anders. Master-Liste? Ich glaube, die hieß damals Master-Liste oder so. Von Professor, ja, Professor Löser. Naja, aber im Prinzip ging es ja eigentlich zurück auf so einen Mönch, der sich da so ein System ausgedacht hat mit Buchstaben und da, dass man da sich 100 Wörter merken kann, die hat man auswendig gelernt und konnte man an diese Liste ganz viel ranhängen, also viel, viel mehr, als man eigentlich so
also hatte. Wörter in, und bezogen auf irgendeinen Ort.
Nein, also in dem Fall war es ja...
Gedächtnispalast, so wie ich das kenne,
ja, das ist mit dem Ort
irgendwie lokalisiert.
Ja, genau, also das, der Gedächtnispalast, der steht ja, der ist ja eigentlich 2.500 Jahre alt. Das sind die alten Griechen, die damals das entwickelt hatten, die Mnemotechniken. Und der Mönch, der hatte damals diese eine andere Technik genommen. Ja, also das ist, also weiß ich, da ist Möwe, zum Beispiel M, ist 3 und W ist eine 8, also wäre es die 38. Also die Vokale zählen da nicht mit. Aber das und alle anderen, also das gibt ja noch ganz viele andere Techniken, Geschichtentechnik und eine Routenmethode. Eine Routenmethode ist so ähnlich wie ein Gedächtnispalast und so. Und all diese Methoden haben wunderbar im Seminar funktioniert. Alle. Also ich konnte damals auch schon, meinetwegen auch die, was heutzutage immer noch gemacht wird, die amerikanischen Präsidenten auswendig. Ich habe dann auch mal an meine Wohnungsliste, das war dann so ähnlich wie im Gedächtnispalast hier von dem Gregor Staub, da habe ich mal alle Tour de France-Sieger rangehängt. Ich wollte einfach mal wissen, wie gut funktioniert das. Hat auch wirklich gut funktioniert. Aber, und das war das Eigentliche, wenn ich jetzt aber ein halbes Jahr später jemanden aus dem Seminar getroffen habe und habe gesagt, okay, kannst du dich noch erinnern? Ah, das war toll, das hat Spaß gemacht und so. Sag, na, kannst du denn noch die Olympiastädte von den Sommerolympiaden? Nee. Warum? Weil die nicht die Route mitgelernt haben. Ich bin mit denen sogar in die Turnhalle gegangen und gesagt, guck mal hier, ist der Basketballkorb, da hängen wir jetzt Sarajevo ran. Dann gab es eine Eselsbrücke dazu, weiß ich, damals war der Krieg in Sarajevo. Also stellt euch mal vor, da oben sitzt ein Panzerdorf, irgendwie sowas. Das hat funktioniert im Seminar, aber es hat nicht funktioniert für längerfristig. Und für mich war es ja wichtig, dass ich etwas mir ausdenke für meine Schüler. Also ich brauchte eine Gedächtnistechnik, denn für mich war klar, das ist eigentlich ein Unding, dass es also Techniken gibt, die in der Schule keinen Einzug gehalten haben. Und ich weiß aber, dass es geht. Und wenn jemand sagt, ja, der Lehrplan ist zu voll und das schaffen wir alles gar nicht, wir schaffen bloß ein Drittel oder zwei Drittel oder irgendwie sowas, ja, weil es viel zu viel ist. Und ich wusste aber, eigentlich könnte der Lehrplan viel größer sein, wenn man die richtigen Techniken hat. Und demzufolge brauchte ich was anderes. Und da kam mir wieder Vera Birkenbier ganz gut in die Quere, weil sie ja mit ihren ABC-Listen gearbeitet hatte. Und sie hatte ja auch eine Gedächtnistechnik. Und sie sagt, ja, das ist ganz leicht. Gedächtnis, da nimmst du einfach eine ABC-Liste mit Tieren. Und meinetwegen oben ist der Affe, B ist dann der Bär, C ist ein Chamäleon, D ist sonst was. Und das lernst du dann auswendig. Und dann kannst du da auch was ranhängen. Dann hast du eine schöne Liste von 25 oder 26 Begriffen. Ja, funktioniert, wenn du die Liste vor dir hast. Wenn du das längere Zeit aber nicht benutzt, dann überlegst du, Mist, was war denn das für ein Tier mit A? War das die Ameise? Nee, Ameise war es nicht. War das der Adler? Nee, Adler war es auch nicht. Ameisenbär, irgendwas. Genau in dem Moment machst du es nicht mehr. Wenn du anfängst, nochmal zu knobeln, wie war denn deine Liste? Also brauchte ich was Neues. Aber mit der ABC-Liste, das war schon ganz gut. Aber die musste gezeichnet sein.
Ah.
Und diese gezeichneten Bilder, die hatte man jetzt erstmal vor sich. Und jetzt tatsächlich war es wirklich so, also ich hatte als erstes eine Gartenliste. Da hatte ich also 25 Begriffe mir erstmal aufgeschrieben, die zum Garten passen, dem Alphabet nach sortiert, also vom Apfelbaum bis hin zum Zaun. Und habe dann meine Mutter, die 72 war, zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt, pass mal auf Mutti, wir machen jetzt erstmal einen Test und du wirst erstmal dir 25 Wörter merken müssen. Ja, natürlich 72, 5 Wörter waren noch da an der richtigen Stelle. War aber überhaupt nicht schlimm, weil dann kam ich mit meiner Liste und gesagt, okay, jetzt machen wir die gleiche Sache nochmal und jetzt gucken wir mal, wie viele jetzt dir merken kannst. Das waren andere Wörter, aber ähnliche. Also die nicht irgendwie logisch irgendwie im Zusammenhang waren. 25 von 25.
Wow.
Und da dachte ich, okay, das war jetzt Heureka, so ein Ding. So, Achtung, jetzt, das gab's noch nicht. Dann habe ich das natürlich sofort bei meinen Schülern angewendet. Und das hat genauso funktioniert. Plötzlich konnten die sich 25 amerikanische Staaten von Norden nach Süden merken in der richtigen Reihenfolge. Weil die ABC-Liste hat ja eine Reihenfolge. Tja, und das war dann tatsächlich der Anfang von der Almut-Karte.
Ja, wobei ABC-Liste ist ja alphabetisch geordnet. Ich meine, die Staaten sind ja nicht zwangsläufig alphabetisch.
Nee, aber du kannst also ja sagen... nicht die amerikanischen Bundesstaaten, sondern von Kanada runter bis nach Chile und dann wieder hoch, zurück. Also wir haben die zum Beispiel die Gartenliste, ja, am Apfelbaum. Das ist ja der erste Begriff auf der Karte. Und den musst du jetzt über eine Eselsbrücke mit einem Land verbinden, das du dir jetzt merken willst. Und das erste ist ja oben Kanada. Alaska wäre zwar auch noch, aber Kanada. Und tatsächlich, sagen wir zum Beispiel, der Apfelbaum wird mit einer Kanne gegossen. So. Der nächste Begriff wäre Brunnen auf der Karte. Und das nächste Land wäre USA. Und dann sagst du, okay, da sitzt jetzt Joe Biden auf dem Brunnen und fällt plötzlich rein. Aber oder vielleicht hat er den Trump reingeschubst. Das wäre vielleicht ein schöneres Bild. Ja. So. Und der nächste Begriff auf der Karte ist zum Beispiel Klimatis, also wie die Klimatis an so einem Baum hochrangt. Und was wir uns merken müssen, ist Mexiko. Und dann stellen wir uns vor, dass also die Klimatis geschützt werden muss mit Sombreros. So, und die Sombreros erinnern uns nachher wieder an dieses Mexiko. Und so kann man innerhalb von, sagen wir mal, 5 Minuten alle Länder von Amerika, Nord-, Mittelamerika und Südamerika ganz schnell lernen.
Und wie hast du, da ist jetzt der Unterschied zu anderen?
Na, der Unterschied ist, also im Prinzip ist es eine Kombination. Es ist eine Loki-Methode, weil der Ort ist jetzt praktisch die Karte. Ja, also das ist jetzt im Garten. Und jetzt sind aber die Begriffe alphabetisch sortiert. Was Vera nicht gemacht hat, ist diese Begriffe gezeichnet. Was O'Brien, das ist auch ein Weltmeister im Gedächtnissport damals gewesen, was der gemacht hat, der hatte die Bilder gemalt. Der hatte eine schöne Parklandschaft gemalt und dann sagt, das ist ganz einfach, ihr braucht einfach bloß hier an diesen Bildern das anhängen und dann ist es so. Und das hat ja auch funktioniert, solange du seine Karte hast. Aber du wusstest nachher, na, wenn die Karte weg ist, die Brücke, da war eine Brücke, war die nun vor dem Telefon, von der Telefonzelle oder danach? Und so wie das also so ist, dann funktioniert es ja nicht mehr. Und so wie eine Gedächtnistechnik nicht zu 100% zum Erfolg bringt, ist sie für Schüler zum Beispiel absolut irrelevant. Also es gibt
Frustrationstoleranz. Ja,
null. Na klar, ist ja, doch klar. Also die möchten eine Technik haben, die wirklich funktioniert, sonst lassen sie sich gar nicht drauf ein. Also Schüler oder Kinder sind da sehr ehrlich.
Das ist jetzt noch, das bin ich gespannt. Da machen wir nur Tests mit so Geschichten. möchte gerne testen, ob die Methode tatsächlich besser funktioniert. Bin gespannt. Ja. Und das ist aber nicht die Almut-Technik.
Doch, das ist die Almut-Technik.
Die heißt Almut.
Die heißt Almut. Früher hieß er AES-Spaziergang, was aber, Alphabet-Erinnerungsspaziergang. Und das war aber irgendwie so ein gestelztes Wort. Und da haben wir gesagt, nee, wir machen das anders. AL steht für Almut, für Alphabet. So. Und Mut für mutare, also lateinisch, wir verwandeln abstraktes Zeug in Bilder. Deswegen all Mut.
Genau. Okay. Und dann irgendwann einmal sind ja die ganzen, ich sage jetzt einmal, fadenscheinig Bauklötzchen dazugekommen, oder?
Ja.
Du hast ja dann begonnen auch mit deinen Spielen, wenn ich manchmal mit dir telefoniere, des Nachmittags oder so, erzählst du, dass du gerade wieder aus der Werkstatt gekommen bist und dann wieder, nein, ich finde, also richtig handwerklich tätig bist, also richtig manufakturmäßig
ja.
Und da mit Holzspielzeug unterwegs, ja. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt auch gerne, also für die, die jetzt auf YouTube zuschauen, du hast ja auch ein schönes Maskottchen mit.
Ja, das ist natürlich unser Maskottchen. Das hat ja was mit dem Spidolino zu tun. Genau. Ja. Das haben uns damals Studenten, also von der Grafikdesign-Studenten gemacht, also der Johannes und der Stefan, also die sind wirklich toll gewesen. Die haben unter anderem uns ja auch die entsprechenden Farben verpasst, also haben wir lange getestet. Und da ist dann dieses Orange rausgekommen und das Dunkelrot. Und
getestet im Hinblick auf Conversion? Oder?
Naja, nee, so nun wieder nicht, aber was am besten, was anderen Leuten am besten gefällt, ob das wirklich kompatibel ist mit unserer Mission, dass wir also lernen, und es ist also freundlich und fällt auf.
Genau. So seid ihr jetzt bei Orange-Grün irgendwo gelandet?
Nee, nicht grün, Orange-Dunkelrot, das ist hier.
Ah, Orange-Dunkelrot,
genau.
Ja, ja, ich bin rot-grün-farbenblind.
Ach, du auch? Ich auch.
Ja, ja. Das ist so eine Männergeschichte. Das ist tatsächlich, ja, ja. Das ist eine rezessive Geschichte. Also das liegt irgendwo am männlichen, am Y-Chromosom
dran. Ja, ja, wir sind am absteigenden Ast.
Wir sind eindeutig am absteigenden Ast. In dem Zusammenhang erwähne ich immer gern Bischof Köhler, gerne nachlesen.
Ja. Okay.
Ja, ich habe tatsächlich vor kurzem mit ihrem 90-jährigen Mann telefoniert. Die Frau ist irgendwie 93 oder so. Aha. Ich wollte sie interviewen, aber es wird schwierig.
Ach so.
Nein, das ist tatsächlich eine der großartigsten Forscherinnen im Bereich der Männer-Frauen-Forschung.
Ach so.
Die hat eben gerade ihr Buch von Natur aus anders jetzt neu aufgelegt. Ich habe gedacht, okay, wenn jemand ein Buch neu auflegt, dann ist der noch recht viel benannt.
Ja, klar.
War nicht zwangsläufig so.
Ach so.
Also vielleicht, wenn ihr jetzt das anhört, hat das Interview schon stattgefunden, weiß ich nicht, dann wäre es toll. Ich wünsche es ihr, ich werde es noch rausfinden. Aber das
ja,
ist,
okay.
Also Vera Birkenmiedler war ein großer Fan von ihr.
Ja. Ah, alles klar. Okay.
Und jetzt nochmal, um weiterzugehen, Almut wäre jetzt ein Name auch für eine Frau, ja?
Für ja. Früher, ja. Wir ja, haben auch etliche Kunden, die Almut heißen. Das ist immer ein schöner Einstieg. Sie sagt, Almut, okay. Hast du das und das Spiel schon oder die und die Technik? Und sagt auch nach mir benannt, toll.
Nur deswegen.
Na, selbstverständlich, nach, klar. Ich ahnte schon, dass sie dazukommt. Genau.
Nach der Lieblingsromi.
Ja, genau.
Und dann ist die Frage, also erstens einmal, du hast ja dann in der Zwischenzeit auch Kinder bekommen.
Ja.
Also ihr beide, sag ich jetzt einmal. Also
ja.
was hat das verändert?
Also natürlich, also denn, also so wie du Familie wirst, kommen ja die Kinder natürlich auch irgendwann mal in die Schule und da soll es denen ja auch so gut gehen wie möglich. Und da sind natürlich auch Lerntechniken eventuell interessant, denkt man, nicht unbedingt zwangsläufig, weil tatsächlich bis zur 10. Klasse war das meinen Kindern nicht so
wichtig.
Wie
viele Kinder hast du?
Zwei, also Anne und Steffi. Genau. Genau.
Und wie weit auseinander?
4 Jahre. Die sind 4,5 Jahre etwa auseinander. Genau.
Also Anne ist jetzt?
Anne ist also 85 geboren, also rechne selber aus.
37.
Ja, genau. Genau.
Und Steffi?
Und Steffi ist jetzt 42 geworden. Die wird 42. Wird 42,
genau. Also 78, 79.
80. 80er.
80.
80, genau. 80er Jahrgang, genau. Genau, und natürlich, also bei Steffi war es zum Beispiel so, dass sie in der 10. Klasse zu mir kam, Papa, ich weiß, du machst das mit den Lernmethoden und meine Lehrerin hat gesagt, also ich soll mal das sein lassen mit dem Abitur, weil ich stehe in Französisch 4, ich bin dafür zu blöd und ich soll mal in der 10. Klasse aufhören, soll mir einen entsprechenden Beruf suchen und ja. Und dann kamen sie zum ersten Mal zu mir.
IT-Software-Ingenieur.
Ja, so. Naja, jedenfalls hatte sie dann gesagt, naja, okay, dann können wir natürlich, ich habe schon was. Und im Abi, also Abiturzeugnis Französisch, hatte sie übrigens zum Ende eine 1. Ja, also, als wir das Interview aufgenommen haben, haben wir einfach kein Ende gefunden und es hat so einen Spaß gemacht zu sprechen. Demzufolge werden wir jetzt an dieser Stelle hier einfach ausblenden und dann freue dich einfach auf den nächsten Dienstag, wenn wir es dann wieder einblenden. Dann kommt nämlich die Fortsetzung. Also in diesem Sinne, bleib schön gesund und neugierig. Herzlichst, dein Jens.
Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen leichter machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.